HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Bodo Kirchhoff hat den Deutschen Buchpreis gewonnen. Widerfahrnis heißt ein ausgezeichnetes Buch, aber der Preis ist auch die Würdigung seines Lebenswerks. Er ist Schriftsteller, Vielschreiber und Profi. Mit 68 Lebensjahren weiß er, wie er die Worte zu wählen hat. Als er vor 26 Jahren mit seinem Roman Infanta bekannt wurde, gab es den Preis noch gar nicht, mit dem er jetzt ausgezeichnet wurde. Und als er ihn jetzt bekam, war das für ihn keine Jubelstunde, sondern ein ernster Moment. Warum eigentlich? Woher kommt das Wort Widerfahrnis und wie passt das zu seiner Erzählung? Ich habe Fragen an Bodo Kirchhoff. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Kirchhoff, ich treffe Sie hier in den Räumen der Frankfurter Verlagsanstalt. Das sind hohe Räume und ich habe das Gefühl, diese Räume, die summen gerade so ein bisschen. Hier ist eine ganz positive Stimmung.
Ich kenne natürlich die Räume gut und es gibt gewiss stillere Stunden hier.
Ich schaue in das Gesicht eines frisch gebackenen Buchpreisträgers am Tage danach und sehe wache Augen, frisch rasiert, gut gekämmt. Sie sind gut durch die Nacht gekommen?
Was heißt gut? Ich war sogar sehr solide um 11, halb 12 im Bett. Natürlich kamen noch Anrufe. Ja, ich hatte eigentlich vor, einfach zu schlafen und heute früh auch noch ein bisschen zu schreiben. Ich hatte sozusagen Business as usual vor. Aber ich habe dann sehr schlecht geschlafen oder kaum. Es ging mir halt viel durch den Kopf.
Das ist klar, aber ich hatte vermutet, Sie feiern erstmal ein bisschen.
Nein, das mache ich irgendwann in einem ganz ruhigen Moment, aber im Moment bestimmt nicht, nein.
Kommt das, weil es eine Weile braucht, um sich zu setzen, bis es wirklich angekommen ist?
Nein, angekommen ist das schon mittlerweile, aber zum Feiern muss man entspannt sein. Und das bin ich nur sehr selten und im Moment bin ich eher so angespannt, aber auch noch etwas euphorisch, freue mich. Aber es ist nicht eine Situation, um zu feiern.
Tatsächlich. Als Sie gestern Abend bei der Preisverleihung aufgestanden sind und vorgegangen sind auf die Bühne, da haben Sie auf mich auch sehr angespannt gewirkt. Sie haben so die Lippen aufeinander gepresst. Was haben Sie in diesem Moment empfunden?
Das war für mich einfach ein sehr ernster Moment.
Tatsächlich?
Ich hatte das Gefühl, dass das ein irgendwie wichtiger Moment ist. Es ist so ähnlich, als wenn man jubelt auch nicht, wenn man, glaube ich, zum Traualtar geht. Ich bin nie zu einem Traualtar gegangen, ja, obwohl ich verheiratet bin. Aber ich denke, das sind eher ernste Momente, Einschnitte im Leben. Also ich habe das als Einschnitt empfunden und mir war eigentlich ernst zumute.
Was bedeutet dieser Preis für Sie jetzt?
Naja, er bedeutet natürlich eine Würdigung nicht nur dieses Buches, sondern sicher auch meiner anderen Bücher oder überhaupt meines Schreibens, glaube ich. Ich stand ja immer mal wieder und eigentlich von Anfang an mit meiner Person ein Stück weit den Texten im Weg. Man hat sich viel mit mir aufgehalten und vielleicht lag es eben auch daran, dass ich nicht so dieses Bild vom Schriftsteller erfüllt habe, was viele sich machen im Sinne eines irgendwie Gebeutelten oder Gebeugten, auch wenn ich ein ernster Mensch bin. Aber ich denke mal, viele stellen sich einen Schriftsteller anders vor.
Und ist es dann tatsächlich so, dass man weniger Preise bekommt, wenn man nicht dem Klischee entspricht?
Ein bisschen, ja. Man muss schon auch der Typus sein, den man vielleicht auch unter die Arme greifen will. Und das ist vielleicht bei mir nicht so ganz möglich.
Aber immerhin waren Sie einer der Favoriten. Sie wurden hochgehandelt.
Ja, das weiß ich schon. Mir ist auch im Laufe dieses Prozesses der letzten Wochen die Qualität des Buches bewusster geworden. Ich habe das schon ein Stück gespürt. Aber ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich bin sehr lange schon dabei und ich habe versucht, mich nicht allzu sehr auf diesen Gedanken einzulassen.
HR Info, das Interview mit Bodo Kirchhoff, Autor und Gewinner des Deutschen Buchpreises. Ein Mann, der sich so richtig freuen wird, wenn er das nächste Mal so richtig entspannt ist, so viel habe ich verstanden. Ausgezeichnet worden sind Sie für das Buch mit dem Titel Widerfahrnis. Das habe ich gelesen und dachte mir so, huch, Widerfahrnis, diesen Begriff kenne ich gar nicht. Hat das was mit Erfahrung zu tun oder hat das was mit etwas zu tun, was auf einen herabkommt?
Ja, das ist ein Wort, das ich vor einigen Jahren erst zum ersten Mal gehört habe in seinem theologischen Zusammenhang, wo es eben ein jähes und tiefgreifendes spirituelles Erleben meint, dem man selber nichts entgegensetzen kann, das einen überrollt, ein Stück weit umwälzt und aus dem man verändert hervorgeht. Ja. Es findet sich auch bei Heidegger dieses Wort in der Existenzphilosophie und im Duden findet es sich aber nicht.
Genau.
Ja. Das war natürlich für mich sehr ansteckend, weil ich dachte, mein Gott, jetzt bist du quasi alleiniger Inhaber dieses Wortes.
Ein exklusives Wort.
Und ich dachte auch gleich, es ist ein wunderbarer Titel, aber ich hatte dazu keine Geschichte und ausdenken wollte ich mir auch keine. Die musste dann schon irgendwie auf mich zukommen.
Aber wie sind Sie denn dann zusammengekommen, das Wort Widerfahrnis und die Geschichte, die Sie dazu geschrieben haben?
Naja, mir war schon klar, dass das eine Geschichte sein muss, die dieses Wort auch ausfüllt, ja. Und eine reine Liebesgeschichte füllt es nicht aus. Natürlich ist es eine andere Sache, wenn Menschen, die nicht mehr aufgrund ihres Alters mit einer solchen Liebe rechnen, wenn in denen das passiert, das ist nochmal etwas sehr Tiefgreifendes, aber auch das war mir noch zu wenig. Ja. Und dann ist eben auf einer Reise im letzten Jahr nach Sizilien etwas dazugekommen, was unübersehbar war, dass wir zu zweit im Auto sozusagen nach Süden strebten und sehr viele andere auf sehr unbequeme Weise nach Norden strebten. Ja. Und das ist mir immer wieder begegnet. Man musste schon mehrfach hinschauen. Also das war nicht so sehr auffällig. Aber wenn man gewusst hat, wonach man überhaupt Ausschau halten muss, dann hat man das gesehen. Ja.
Also wir reden von flüchtenden
Menschen. Ich rede von den Leuten, die irgendwie angelandet sind. Und die Italiener, das war so noch die Phase, wo die Italiener eigentlich froh waren, wenn die schnell nach Norden verschwanden. Ja.
Wir sind jetzt schon so ein bisschen drin in der Geschichte des Buches. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden mich jetzt treffen in der U-Bahn, 3 Stationen Zeit. Was den Inhalt angeht, was würden Sie mir von Ihrem Buch erzählen, um mich neugierig zu machen?
Ja, es ist immer so eine Sache, man schreibt ja Bücher deshalb, weil man die Dinge nicht kurz erzählen möchte. Und ich würde einfach nur sagen, da sind 2 Menschen, die haben beide ein Gewerbe gehabt, was so ein bisschen am Untergehen ist, was sie aufgegeben haben. Kleiner, winziger Verlag, so ein ganz ambitionierter und ein Hutgeschäft, die Frau. Die haben sich gefunden, mehr oder weniger, nicht zufällig, aber eigentlich wollten sie gar nicht so recht oder der Mann wollte nicht. Und dann kam das aber in Gang über das Rauchen, über ein Glas Wein. Irgendwann kam die Frage auf, dass man eigentlich mal wieder ein Auto, was den ganzen Winterstand bewegen müsste. Und aus dieser kleinen, lächerlichen Notwendigkeit entstand dann eine Fahrt, eine Art Spritztour, die wurde immer länger und führte bis nach Sizilien. Und als der Moment dann da war, dass eigentlich das beginnen könnte, was man eine Romanze nennt, dass eigentlich alles gut war, da ist etwas von außen dazwischen getreten, was das Ganze vollkommen umgewälzt hat. Mehr würde ich gar nicht sagen.
An der Stelle dann die Widerfahrnis, schätze ich.
Ja, die begann damit. Die begann da dort, ja.
In Ihren Büchern und in Ihren Geschichten ist auch oft sehr viel Persönliches drin. Da wohnen Leute auch in einer Wohnung, in der Sie schreiben, in Frankfurt zum Beispiel. Ja. Als ich das jetzt gelesen habe, da kam ich nicht umhin, mir den Reiter, also eine der Hauptfiguren, immer als Bodo Kirchhoff vorzustellen, als von der Figur her, vom Alter her, von der Statue her, von der kritischen Art und Weise mit Texten umzugehen. Ist das zulässig?
Steckt da so ein bisschen Bodo? Ja, also sagen wir mal, von der Art mit sich selbst und mit Texten, also auch der Umgang mit sich selbst, ja, da haben Sie recht, äußerlich eher weniger, auch vom Wesen her eigentlich auch nicht so ganz. Ich denke, ich bin nicht ganz so zurückhaltend wie Reiter. Ich habe auch nicht diese Geschichte von Reiter. Ich habe eine Tochter, ja, Gott sei Dank. Ich habe also nicht so das Leben von mir ferngehalten wie er lange Zeit. Aber der Umgang mit sich und vor allen Dingen der Umgang mit der Sprache, da sind wir uns sehr ähnlich, ja.
Haben Sie auch mal so schrecklich viel geraucht?
Filterlos? Ich habe so viel nicht geraucht, aber ich habe geraucht. Und ich habe vor allen Dingen einen sehr engen Freund gehabt, der ist am Rauchen auch gestorben. Mit dem habe ich sozusagen meine Jugend verbracht. Ich weiß einfach, was Rauchen ist und hatte auch Freundinnen immer, die rauchen. Und meine ersten Küsse waren Raucherküsse. Also ich sozusagen ein Kuss, der nach Rauch schmeckt, ist nach wie vor ein heftiges Zurückgehen in die Jugend.
Zurückgehen ist ein gutes Stichwort. Die beiden Hauptfiguren, Leonie Palm und Reiter, die tragen ja viel aus der Vergangenheit mit sich. Also rauchen ohne Filter, sie hören Musik von einer Kassette, tragen alte Klamotten und zu dieser Generation passt ja auch Rotwein aus Italien. Warum sind ihre Helden so aus der Zeit gefallen?
Ach Gott, aus der Zeit gefallen weiß ich gar nicht. Sie sind dort stehen geblieben, wo für sie das Leben am intensivsten war. Und sie sind aber nicht insofern aus der Zeit gefallen, als sie keine Augen für die Gegenwart hätten. Das kann man nicht sagen. Aber von der Lebensintensität her und auch von der Ästhetik her natürlich. Also natürlich hat Leonie Palm Hüte gemacht, wie sie heute die allerwenigsten tragen würden oder wie sie auch den wenigsten stehen würden, das muss man dazu sagen. Und es heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht auch noch andere Musik hört, aber diese alte Kassette mit diesen Liedern von Paul Anka, an der hängt sie natürlich, die könnte man natürlich längst irgendwie auf dem iPod haben oder sonst wie sich besorgen, aber für sie ist es wichtig, dass es diese Kassette ist und dass man dieses Band, was furchtbar heraushängt, wie eine Girlande wieder aufrollt. Das ist wirklich eine Anhänglichkeit an die intensivsten Momente des Lebens.
Geht Ihnen das auch so?
Das geht mir auch so, ja. Ich habe gestern Nacht noch eine alte LP gehört, die ich irgendwie seit 50 Jahren habe.
Und deswegen entsprechend wenig geschlafen.
Unter anderem, ja.
Ich habe Ihr Buch so gelesen, dass die Widerfahrnis, die über Palm und Reiter kommt, weniger eben diese unverhoffte Liebe ist im vorgerückten Alter, sondern eher die Begegnung mit geflüchteten Menschen in Italien, vor allen Dingen mit diesem Mädchen. Sie träumen, sie wollen helfen, sie scheitern am Ende. Aber am Ende hat auch Reiter eine Familie aus Nigeria im Auto. Lese ich da eine literarische Reaktion auf das, was wir in Deutschland mit den Geflüchteten erlebt haben oder immer noch erleben?
Ja, es ist ein Versuch, eine Sprache dazu zu finden, die eben anders ist als die Zeitungssprache oder die politische Sprache. Und es ist ja nicht so, dass Reiter diese Familie aus reiner Barmherzigkeit aufnimmt. Auch das wird ihm sozusagen vom Leben ein Stück weit aufgedrückt, ja. Er ist nachdem dieses Mädchen sich gewaltsam befreit hat aus der barmherzigen Umklammerung dieser beiden, hat er versucht, sie ja zurückzuhalten und dabei ist der Anhänger ihrer Kette durch seine Hand gezogen worden und hat diese Hand wirklich schlimmstens aufgeschlitzt, ja. Und mir war diese Verletzung enorm wichtig, ja, mit der alleine hätte gar nicht fertig werden können. Und da tauchte eben dieser Mann aus Nigeria auf, der mit sowas zurechtkommt und auch seine Notapotheke dabei hat und das einfach zusammengenäht hat, ja. Und man kommt man natürlich ins Gespräch dabei. Und hat eben dieser Nigerianer zu ihm gesagt, "Can I help you, man?" Und Reiter ließ sich helfen und dann fragte er, "Can you help us?" und meinte sich, seine Frau und seine kleine Tochter, weil eben ein Auto da war und das hatte ein deutsches Kennzeichen. Also das sind für mich sehr einfache Dinge, im Grunde nach dem Prinzip do des, ja. Ich gebe, damit du gibst, ja. Das ist ganz einfach, ja. Und es ist auch jetzt nicht irgendwie das Gutmenschentum, sondern es ist eine ganz einfache Geschichte der Mitmenschlichkeit. Der eine tut etwas für den anderen und der andere tut dann auch wieder etwas, ja.
Also möglicherweise eine Idee, wie wir mit geflüchteten Menschen auch umgehen könnten in Deutschland?
Ja, man muss einfach schauen, was kann jemand uns geben und was können wir geben. Es sind so einfache Dinge. Also wenn man eben einen Raum übrig hat, dann nimmt man jemanden hinein. Wenn man verletzt ist und jemand bietet seine Hilfe an, dann lässt man sich helfen. Und wenn man ein Auto hat, dann nimmt man wiederum ihn mit, der ihm geholfen hat und nimmt auch seine Frau und sein Kind mit. Das sind solche einfachen Dinge eigentlich, ja. Und die gehen natürlich so ein bisschen unter in der ganzen großen Diskussion. Und ich denke, ein Schriftsteller hat immer die Aufgabe, wenn sich gesellschaftliche Veränderungen um ihn herum da sind, zu sehen, wie kann man davon erzählen? Wie kann man davon anders erzählen, als zunächst mal rein reflexartig darüber geredet wird?
HR Info, das Interview mit Bodo Kirchhoff. In Ihrem Buch lernen wir, Hutläden funktionieren nicht und kleine Verlage mit Anspruch müssen schließen. Spiegelt sich da ein pessimistischer Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft, speziell was zum Beispiel Bücher, was Lesen angeht?
Ja, durchaus. Ich habe schon das Gefühl, dass mit dieser ganzen elektronischen, ja, nennen wir das mal Revolution, 1 bis 2 Lesergenerationen schlicht weggebrochen sind. Ja. Unsere Kinder sind mit Büchern aufgewachsen und trotzdem ist das jetzt nicht ihre Welt. Ja. Die interessieren sich für andere Dinge jedenfalls. Diejenigen, die noch lesen, ich kriege das ja sehr mit durch unsere Schreibseminare, die wir seit 15 Jahren machen, aber auch durch meine Lesungen, da gibt es sehr viele, die glauben, Bücher müssten für Zielgruppen geschrieben werden. Also ich mit meinen, was weiß ich, ich bin jetzt Single, ich bin jetzt 30, ich habe einmal im Jahr Urlaub und dann möchte ich ein Buch haben, was in irgendeiner Weise auf meine Situation eingeht.
Aber ja. Ich glaube, Verlage tun das ja auch.
Ja, das ist ja richtig. Nur das hat mit Literatur gar nichts zu tun, sondern Literatur erzählt uns Geschichten und wir müssen als Leser einmal die Sprache aufnehmen, die dort gesprochen wird, in der dort erzählt wird und müssen uns das aus dem Buch herausziehen, was für unser Leben, eigenes Leben wichtig ist. Aber wir können nicht sozusagen wie Pralinen uns in einem Buch Bestätigungen dafür geben lassen, dass wir richtig leben und wie man vielleicht das noch ein bisschen fröhlicher sehen könnte, wie wir leben. Das ist zu wenig.
Was mir passiert ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, ich habe mich entschleunigt. Also ich musste mich auch entschleunigen. Beim Lesen, es ist nämlich auch was ganz anderes als diese Texttappen auf dem Smartphone, wenn man ein Buch liest. Ich fand das schön, mir wieder Zeit nehmen zu können und so ein bisschen den Takt zu verlangsamen. Aber ich habe das Gefühl, das ist in unserer Zeit auch eine Herausforderung, besonders für alle unter 25. Haben Sie das im Kopf, wenn Sie schreiben, oder sagen Sie, ist nicht mein Problem?
Nein, also sagen wir, es ist auch nicht mein Problem. Ich habe ja vorher sehr umfangreiche Bücher geschrieben und habe ich keinen Moment dran gedacht. Ich hasse es, wenn ich so am Strand spazieren gehe, werfe ich manchmal nur einen Blick auf den Bau einer Seite, wenn es überhaupt noch Bücher am Strand gibt. Und die meisten Seiten sind so Flatterseiten. Ja? Der sagt dies, der sagt das, das ist so flatterhaft untereinander. Da wird überhaupt nichts mehr am Stück erzählt. Ja. Ja? Und das ist sehr bedauerlich. Und für mich heißt Schreiben wirklich, dass ich über eine Strecke etwas erzähle und sozusagen erstmal einen Teppich schaffe, auf dem dann vielleicht am Ende der ein oder andere Dialog auch sein kann. Aber ich muss erstmal wirklich diesen Teppich weben. Ja? Natürlich kann man jetzt nicht über 100 Seiten das machen ohne Absatz. Also ich weiß dann schon, wann ich eine Pause einlege oder wann ich ein Kapitel enden lasse. Da denke ich so, wenn ich das selbst lesen müsste. Und ich muss es ja auch, wenn ich später Lesungen mache, lesen. Ich denke auch an diese Situation. Also ich schreibe schon immer auch als mein eigener Leser, aber nicht im Sinne von irgendwelchen anonymen Lesern und deren Wünschen.
Denken Sie daran, denn Ihre Novelle Widerfahren ist auch in anderer Form noch zu veröffentlichen, außer auf gedrucktem Papier?
Naja, das ist natürlich ein Film. Das ist natürlich ein Film, das weiß ich. Und es ist aber, wir haben in Deutschland ja in dem Sinne keine Filmindustrie, nur eine Fernsehindustrie. Und wir haben auch nicht die Schauspieler, wir haben tolle Schauspieler, aber wir haben nicht die Schauspieler, die automatisch ein Kino füllen, wie in Frankreich. In Frankreich wäre es keine Frage, dass so ein Buch verfilmt wird, ja. Und das ist sehr schwer hier. Ich würde das mir wünschen in dem Fall. Ich würde mir das sehr wünschen, ja.
Reicht es denn heute überhaupt noch, bedrucktes Papier zu veröffentlichen, wenn man weiß, dass ein immer größerer Teil der Menschen das gar nicht mehr so konsumieren wird? Oder muss man sich...
Ach Gott, das ist... Da kann man auch sagen, ich kann ja nichts anderes. Ja. Das ist, also sagen wir mal so, ich glaube, dass ich das ganz gut kann, etwas erzählen.
Und, aber das ginge ja auch anders. Erzählen kann man...
Mündlich, ja.
Mündlich?
Ja, gut.
Auf einem Blog, im Internet?
Ah, gut, das scheidet für mich völlig aus. Ich glaube schon sehr stark an das Buch. Daran glaube ich sehr stark. Und ich glaube auch sehr stark daran, dass dieser elektronische Hype, der immer noch währt, dass der irgendwann sich erschöpft hat. Irgendwann für die Kinder meiner Kinder wird es so banal sein, so wird auch das Smartphone oder was es dann sein wird, banal sein. Und dann wendet man sich wahrscheinlich wieder anderem zu. Im Moment ist das noch total spannend, schon nicht mehr so spannend. Ich denke, dass sich das erschöpft irgendwann.
Apropos elektronischer Hype, wie schreiben Sie eigentlich ganz profan am PC? Oder haben Sie
In meiner Familie gibt es eine ganze Reihe elektronischer Schreibgeräte. Ich habe das billigste und auch leistungsschwächste vermutlich, irgendein altes kleines Notebook, was nicht viel wiegt. Und ich sitze in einem Sessel und ich habe eine Haltung, bei der ich meinen Körper sehr wenig spüre. Und dann habe ich überlegt, erst hatte ich das auf den Knien, dann wurde das aber zu warm. Dann gab es aber keinen Tisch, der dafür vernünftig passt. Und dann bin ich einfach ins Sanitätshaus gegangen und habe mir das gekauft, was Kranke haben, um im Bett etwas zu essen. Ja, das ist so ein Tisch, der eben so eine verstellbare Platte hat. Der war natürlich nicht besonders attraktiv. Oh ja. Den habe ich dann attraktiv gestaltet.
Angemalt?
Mit Fotos, mit allem Möglichen. Und so arbeite ich.
Das heißt also, Widerfahren, es ist nicht etwa auf Autobahnraststätten
auch erfunden? Doch.
Wo ist es entstanden?
Also unterschiedlich. Das ist ja auch, ich plane meine Bücher nicht, überhaupt nie, sondern ich habe irgendeine Ausgangssituation, einen Menschen, der mich interessiert. Das war in dem Fall dieser Kleinverleger, der sich zurückgezogen hat, Reiter. Und am Anfang gab es nur eins, dass er seine Rotweinflasche nicht aufbekam, ja, weil irgendwie der Korken zu fest saß. Und das war für ihn furchtbar, ja. Und mehr war da gar nicht, ja. Und dann kamen Schritte vor der Tür. Also es kam ganz, ganz langsam. Und ich habe mich so langsam an etwas herangearbeitet, bis ich begriffen habe, wer da vor der Tür ist. Das wusste ich am Anfang selbst nicht, ja. Und ich wusste auch nicht, dass die den Hutladen hat. Das ganz nach und nach. Dann fingen die an zu rauchen. Also so kam Schritt zu Schritt, ja, bei dieser Geschichte.
Das hört sich fast an, als wäre die Geschichte langsam zu Ihnen gekommen.
Das hört sich ein bisschen zu schön an. Naja. Aber wir kamen langsam zusammen, sagen wir mal so.
Und das ist durchaus an verschiedenen Orten auch passiert.
Ja, das ist passiert. Teils hier fing das an. Dann war ich in Italien, da bei uns am Gardasee, da ging es weiter, dann wieder hier. Dann war ich ganz woanders in Uganda wegen einer Arbeit, habe dort geschrieben und dann war ich wieder hier und dann bin ich nach Sizilien gefahren. Und da hat sich das dann alles sehr zugespitzt.
Wie wichtig ist dennoch ein Ort, in dem man zu Hause ist, sage ich mal? Ein Ort,
das ist sehr wichtig. Also für mich ist Frankfurt schon der Knotenort, in dem ich mich zu Hause fühle, und zwar auch deshalb, weil meine Kinder hier aufgewachsen sind und sich auf eine ganz natürliche Weise zu Hause fühlen. So wächst man mit einer Stadt zusammen, und ich verbringe ja hier die dunkle Jahreszeit von Oktober bis an Anfang April, Mitte April, und schreibe dann durch, mache dann praktisch kaum etwas anderes. Ich schreibe da in meiner Wohnung 9 Stunden jeden Tag, auch am Wochenende, und abends gehe ich mal in die andere Wohnung zu den Kindern oder meiner Frau und dann gehe ich wieder zu mir. Also das ist eine wirkliche, wie ein Stollen, das ist wie ein langer Stollen. Aber der ist teilweise angenehm, weil ich auch, die Freunde sind hier, die nahen. Ich schaue von meiner Wohnung über die Stadt und ab 4 Uhr nachmittags leuchtet die wunderbar. Dort schaffen auch alle Leute, weiß ich, sieht man ja, und da kann ich also ruhig auch noch sitzen. Das ist sehr schön. Wohingegen da am Gardasee arbeite ich zwar auch, aber da gibt es viel zu viel Ablenkung. Da muss ich meinen Garten oder das machen, dies machen. Also das ist nicht diese Konzentration.
Also Frankfurt als Heimat und als Ort des intensiver Arbeit.
Ja, ja, sowas. Ja.
Herr Kirchhoff, vielen Dank für das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler und im Netz unter hrinforadio.de finden Sie Bilder, Informationen und den Podcast zum Runterladen.